Hallo und herzlich willkommen zu unserer Ringvorlesung Ein Virus verändert die Welt. Göttinger Wissenschaftlerinnen zur Corona-Pandemie. Heute geht es bei uns um das Thema klinische Forschung in Zeiten von Corona. Und ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich Professor Dr. Tim Friede. Er hält heute den Vortrag. Tim Friede ist seit 2010 Professor für Biostatistik an der Universitätsmedizin Göttingen, also der UMG. Er leitet dort das Institut für medizinische Statistik. Er ist, wie er mir sagte, Statistiker mit Leib und Seele. Und so ist er zudem auch Präsident der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, die sogenannte DAGSTAT. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Einrichtungen, die sich und Berufsverbänden, die sich gemeinsam das Ziel gesetzt haben, die Methoden und die Theorie zur Statistik weiterzuentwickeln. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Zuhören und übergebe das Wort an Professor Friede.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung, Frau Lange. Hallo und herzlich willkommen. Die Wissenschaft ist so präsent in den Medien wie schon lange nicht mehr oder vielleicht wie noch nie. Studienergebnisse werden unmittelbar aufgegriffen und in politisches Handeln umgesetzt. Aufgrund der Pandemie geschieht dies rasant und auch deutlich schneller als gewöhnliche Publikations- und Qualitätssicherungsprozesse. Daraus ergeben sich einige Anforderungen. Und die Idee des Vortrags heute ist, zu beginnen mit einigen Headlines, einigen Schlagzeilen, die Ihnen vielleicht auch in den letzten Wochen aufgefallen sind. Und ich möchte dann etwas Hintergrund geben zu dem, wie klinische Forschung im Allgemeinen abläuft und hier jetzt auch speziell in der Covid-19-Situation, was dort anders ist. Und ich möchte insbesondere erreichen, dass sich diese ein bisschen Schärfe, ihr Bewusstsein schärfe, sodass Sie hoffentlich hinterher auch in der Lage sind, wenn Sie es noch nicht sowieso schon sind, die Spreu vom Weizen zu trennen. So, gehen wir mal 6 Wochen zurück. Ende März haben wir Schlagzeilen wie diese hier gesehen, die sich bezogen haben auf das Chloroquin. Und Sie sehen dort einerseits einen gewissen Optimismus, eine Euphorie, die versprüht wurde, insbesondere auch vom amerikanischen Präsidenten. Andererseits sehen Sie aber auch schon in den Schlagzeilen, dass dort gewarnt wird, dass es heißt, dass vielleicht die Wirkung noch ungewiss ist, etc. Dann im April Schlagzeilen wie diese: erster Impfstofftest in Deutschland. Der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert, was hat jetzt das Paul-Ehrlich-Institut damit zu tun? In Deutschland ist es so, dass die Arzneimittel und Medizinprodukte vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte reguliert werden, dem sogenannten BfArM mit Sitz in Bonn. Und für die Impfstoffe und andere biologische Stoffe das Paul-Ehrlich-Institut mit Sitz in Langen bei Darmstadt zuständig ist. Insofern hier die zuständige Bundesoberbehörde. Dann gehen wir noch ein paar Tage weiter. Jetzt gerade letzte Woche hieß es, erster Erfolg mit Ebola-Medikament lässt US-Virologen hoffen. Und das war die Schlagzeile vom 30. April im Spiegel. Dann mit etwas zeitlicher Verzögerung sehen Sie hier unten die Schlagzeile aus der FAZ, die dann schon etwas verhaltener ist, indem es eben halt hier nicht heißt, Patienten erholen sich mit Remdesivir schneller, sondern wohl schneller. Schon eine vermutlich wohl überlegte Einschränkung. Klinische Forschung und Covid-19. Welche Punkte, wo ist jetzt die klinische Forschung relevant? Zunächst einmal im Zusammenhang mit dem Virus SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 oder der daraus entstehenden Erkrankung Covid-19. Natürlich zunächst einmal in der Prävention, zum Beispiel durch die Entwicklung von Impfstoffen. Also hier geht es um das Vermeiden der Erkrankung. Andererseits, da hatte ich jetzt zwar keine Schlagzeilen rausgesucht, aber hat auch großen Widerhall in den Medien gegeben zu diagnostischen Tests. Ja, wie erkennen wir eigentlich den Virus? Ja, wie testen wir da drauf? Und da sind natürlich auch über die letzten Wochen viele neue Tests entstanden und sind im Entstehen. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, wie können diese bewertet werden? Auch hier sind klinische Studien notwendig. Hier geht es also um das Erkennen des Virus. Dann, und darauf will ich heute hier fokussieren in dem Vortrag, geht es um die Therapien infizierter, Erkrankter und insbesondere geht es um die Therapie von schweren Verläufen. Aber darüber hinaus sind klinische Studien auch in anderen Erkrankungen betroffen. Hier am Institut für medizinische Statistik der Universitätsmedizin Göttingen betreuen wir so etwa 30 laufende Studien derzeit. Ja, und die sind alle in anderen Erkrankungen und nicht in Covid-19. Aber auch hier ergeben sich starke Herausforderungen, mit denen wir natürlich nicht gerechnet haben und wo wir genauso überrollt und überrannt worden sind wie viele Kollegen in anderen Bereichen. Ja, stellen sich zum Beispiel Studien zur Therapie der Herzinsuffizienz vor. Dies sind Studien, die häufig sehr viele Patienten, zum Teil Tausende von Patienten rekrutieren und diese für viele Jahre, also sagen wir mal 5 Jahre oder so, nachverfolgen. Die Patienten müssen hier in regelmäßigen Abständen zu Visiten in die Klinik kommen. Natürlich in der Covid-19-Situation ist das nicht immer möglich. Und dann geht es eben halt darum, wie die Daten trotzdem und die Nachverfolgung der Patienten und auch deren Sicherheit nach wie vor auf hohem Niveau sichergestellt werden kann. Bevor ich in die Details einsteige, ein grober Überblick, wie klinische Forschung im Allgemeinen abläuft. In sogenannten Phase 1-Studien von Therapien geht es zunächst einmal darum, die klinische Pharmakologie zu erkunden. Hier steht insbesondere im Vordergrund, wie der Wirkstoff vom Körper aufgenommen, absorbiert wird. Zudem geht es darum, festzustellen, was eine maximal tolerierbare Dosis ist. Insbesondere bei Wirkstoffen, die zu starken Toxizitäten führen. Das sind also Sicherheitsgesichtspunkte. Phase 1-Studien werden in der Regel in kleinen Gruppen von gesunden Probanden durchgeführt. Dagegen, wenn wir dann in die Phase 2 gehen, werden die Studien immer in Patienten, also in Erkrankten durchgeführt. Und hier geht es zunächst einmal darum, zu sehen, ob die Effekte des Wirkstoffs in die richtige Richtung gehen und ob es Sinn macht, hier weiter zu investieren. Wir nennen das Proof of Concept. Dann versuchen wir, die Therapien zu optimieren, zum Beispiel im Hinblick auf die Dosis, die eingenommen wird. Oder auch ganz einfache Fragestellungen. Soll man die tägliche Dosis auf einmal morgens nehmen oder soll man sie aufteilen in, sagen wir, 2 Tabletten, eine am Morgen und eine am Abend? Das sind alles Verfahren, die zur Optimierung der Therapie beitragen. Diese Phase-2-Studien werden in der Regel in Populationen durchgeführt, die relativ homogen sind und die Endpunkte sind zwar verknüpft mit klinisch relevanten Endpunkten, sind aber häufig selbst nicht von großer klinischer Relevanz. Dagegen in der Phase 3 werden wirklich große, konfirmatorische, kontrollierte Studien durchgeführt, die eben zum Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit des Arzneimittels dienen sollen. Und hier wird auch in der Regel verlangt, dass 2 unabhängige Studien durchgeführt werden, sodass man den positiven Effekt und die Sicherheit repliziert hat. Dann nach erfolgreicher Phase 3 erfolgt dann die Marktzulassung. Und alles, was danach kommt, nennen wir Phase 4 Studien. Hier gucken wir einmal an, wie lange so eine klinische Entwicklung dauert, und zwar am Beispiel eines Impfstoffs. Und wir betrachten das Ganze im Kontext. Ja? Denn die klinische Forschung ist ja nur ein Teil der Forschung. Es kommt davor die Grundlagenforschung, präklinische Forschung und dann natürlich im Anschluss, wenn eine erfolgreiche Marktzulassung erreicht wurde, das Produkt also wirksam und sicher ist, dann muss es natürlich dann auch noch Eingang in die Anwendung finden. Und hier, das fand ich eigentlich ganz schön, vor ein paar Tagen in der New York Times eine ganz tolle Darstellung, eben gerade im Hinblick auf die Entwicklung eines Impfstoffs jetzt für Covid-19. Und hier ist zunächst einmal in der Grafik, diese, wenn Sie da online gehen, auch natürlich interaktiv dann bedienen können. Das ist viel eindrucksvoller als jetzt hier mein Standbild auf der Folie. Aber trotzdem, also in der Live-Version kann sie eben halt dann auswählen zwischen typical, also der typische Verlauf, und dem ambitionierten, den wir gleich sehen werden. Also typischerweise, so hier der Autor Stuart Thompson, würde man damit rechnen müssen, dass die Entwicklung eines Impfstoffs bis zwar uns deren ja wirklich dann Markteinführung ja noch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird, vielleicht sowas wie sogar 15, 16 Jahre. Kann man sagen, das ist jetzt vielleicht etwas pessimistisch gerechnet, aber dennoch auch die klinische Forschung, wie man hier sieht, dafür müsste man schon einige Jahre rechnen. Und wir haben ja gerade eine der Headlines gesehen, von einer Studie der ersten in Deutschland. Ja, da hat es sich ja um eine Phase 1-Studie gehandelt in gesunden Probanden. Ja, nun ist natürlich die Frage, kann man so etwas beschleunigen? Weil Sie ja alle gehört haben, vermutlich diese Schlagzeilen, dass ein Impfstoff in 12 bis 18 Monaten verfügbar sein könnte. Ja, und das, denke ich, kann auch passieren. Aber das ist sozusagen ein historischer Rekord. Das ist extrem ambitioniert. Und insofern fand ich diese Grafik sehr veranschaulichend, weil man hier sehr schön sieht, dass man viele Dinge, die normalerweise sequenziell ablaufen würden, hier jetzt parallel machen muss. Ja? Also Sie müssen hier schon in die klinische Entwicklung einsteigen, bevor eigentlich die präklinischen Forschungen abgeschlossen sind. Und Sie müssen dann auch diese Phasen, die wir ja vorhin sequenziell dargestellt haben, überlappend hier durchführen. Das führt schon zu gewissen Herausforderungen. Und nicht davon zu sprechen, dass Sie ja schon auch die Produktion schon vorbereiten müssen, bevor Sie eigentlich wissen, dass Sie ein Produkt haben, was überhaupt zugelassen wird. Ja? Also in dem Sinne ein recht ambitioniertes Ziel. Aber kommen wir nochmal zurück auf das Beispiel von dem Chloroquin, mit dem ich ja eingestiegen bin, und den Schlagzeilen. Ja, Sie erinnern sich, ich hatte eingangs gesagt, gehen wir 6 Wochen zurück, Ende März. Und Ende März ist eben halt auch diese Arbeit, die ich jetzt hier eingeblendet habe, publiziert worden. Ja, das war eine Arbeit, die sich eben halt beschäftigt hat mit Chloroquin als Behandlungsstrategie für Patienten mit Covid-19. Und wie man hier sieht, heißt es, das sind Ergebnisse einer sogenannten offenen, Open Label, non-randomized, also nicht randomisierten klinischen Studie. Und im Folgenden möchte ich das mal etwas auseinandernehmen, was das eigentlich bedeutet. Was meinen wir eigentlich mit Randomisierung? Mit Randomisierung meinen wir die zufällige Zuordnung der Patienten zu den Behandlungsgruppen. Also in diesem Fall hier, wenn ich Chloroquin testen will gegen zum Beispiel normale Behandlung, also ohne Chloroquin, dann würde ich hier sagen, das ist eine zum Beispiel 1:1 Zuteilung, also mit Chance 50-50, ja, in die eine oder die andere Gruppe zu kommen. Die Gruppenzugehörigkeit der einzelnen Patienten sind dabei aber nicht vorhersagbar. Ich weiß nur, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Patient die eine oder andere Therapie bekommt. Und in der Regel machen wir das natürlich nicht mehr mit Münzwurf oder so, sondern bedienen uns da geeigneter Zufallszahlengeneratoren in Computerprogrammen. Und das Ziel hier ist, dass man eine Strukturgleichheit nennen zwischen den Gruppen, dass die Behandlungsgruppen sich eben nicht unterscheiden bezüglich demografischer und klinischer Merkmale. Aber nun zurück zu der Chloroquin-Studie aus Frankreich. Wie üblich wird hier in Tabelle 1 die Studienpopulation beschrieben. Was hier auffällt, ist, dass relativ wenige Merkmale beschrieben sind. Ja, das zeigt schon etwas, dass die Charakterisierung der Patienten, wenn man so will, etwas oberflächlich war. Aber natürlich die wichtigsten Dinge sind hier angegeben, wie zum Beispiel das Alter, das Geschlecht, der klinische Status der Patienten und hier auch bei solchen Infektionsstudien wichtig, die Zeit vom Beginn der Symptome bis zur Aufnahme in die Studie. Und wenn Sie hier die beiden Gruppen vergleichen, hier ist einmal die experimentelle Gruppe, die eben halt das Chloroquin bekommen hat, und die Kontrollgruppe, sehen hier schon, das sind eben halt so eine nicht randomisierte Studie, hier ist eben nicht zufällig zugeteilt worden. Die Studien sind auch nicht groß, nicht gleich groß, sondern es gibt einen gewissen Unterschied. Es gibt mehr Patienten in dem experimentellen Arm und weniger in dem Kontrollarm. Und man sieht hier schon auch, dass es gewisse Unterschiede in den Gruppen gibt. Na, wenn wir hier auf das Alter schauen, dann sehen wir in dem Chloroquinarm waren die Patienten im Mittel 51 Jahre alt und im Kontrollarm waren sie 37 Jahre alt. Ja, also schon ein relativ deutlicher Unterschied. Und auch wenn man hier auf den klinischen Status guckt, die verschiedenen Kategorien, die Ausprägungen, sieht man in den Verteilungen hier gewisse Unterschiede. So, die Auswertung allerdings dieser Studie, so wie sie von den Autoren präsentiert wurde, hat diese Unterschiede in den Baseline-Charakteristiken, wie wir das nennen würden, also in der Beschreibung des Ausgangszustandes der Patienten in den verschiedenen Gruppen, nicht Rechnung getragen. Man hat einfach geguckt im Verlauf, wie viele haben eben halt so einen Zustand erreicht, der hier beschrieben wurde als Virological Cure, ja, also das im Sinne der Virusbelastung eben halt hier ein Heilungszustand eingetreten ist. Das ist natürlich alles beschrieben in der Publikation, wie das definiert ist. Und das über einen Zeitraum von 6 Tagen. Das war also hier das Ende der Beobachtung der Therapie. Und da sieht man, dass in der Gruppe hier in dem experimentellen Arm 14 von 20 sich verbessert haben, während in dem Kontrollarm 2 von 16 eine Verbesserung haben. Und in Prozenten ausgedrückt sind das halt 70% verglichen mit 12,5%. Also ein recht deutliches Ergebnis, mag man sagen. Aber wie festgestellt, ist das ja keine randomisierte Studie gewesen, sondern eine nicht randomisierte. Und wir haben gewisse Unterschiede auch in den Charakteristiken der Patientengruppen sehen können. Die Auswertung, so wie sie berichtet wurde, hat das nicht, war unadjustiert, wurde dafür nicht adjustiert. Es gibt in der Statistik relativ viele Verfahren, wie man auch so nicht randomisierte Studien, ich sag mal, vernünftig auswerten kann. Und mit Hilfe von Frau Friedrich aus unserem Institut haben wir die Daten, die die Autoren, muss man anerkennen, bereitgestellt haben öffentlich, haben wir die über verschiedene Auswertungen mal durchgeführt und mal geguckt, wie robust die Ergebnisse sind. Und da sehen Sie, dass mit manchen von den Verfahren, die jetzt für die Unterschiede in den Charakteristiken der Gruppen Rechnung tragen, dass dort sehr ähnliche Ergebnisse rauskommen. Diese Intervalle, die jetzt mal auch die Unsicherheit im Effekt, im Behandlungseffekt beschreiben, überdecken sich. Ja. Aber das mal auch eine andere Methode, die wir hier auch gängigerweise empfehlen würden, zu dem Resultat gekommen ist, dass es eine sehr große Unsicherheit in der Beurteilung des Effektes gibt. Und zwar so groß, dass man es von einem Null-Effekt gar nicht unterscheiden kann. Und das ist natürlich dann eine gänzlich andere Interpretation der gleichen Daten, wohlgemerkt. Das heißt, was ich hier sagen will, ist, in dem Moment, wo man auch von der Randomisierung abrückt, begibt man sich dann etwas, auch wenn man so will, aufs Glatteis, weil es dann ganz verschiedene alternative Auswertungsmethoden gibt, die dann durchaus auch zu deutlichen Unterschieden in den Ergebnissen und der Interpretation führen können. Ein anderer Punkt war, die Studie ist offen, Open Label, wie wir im Englischen sagen. Und was bedeutet dies? Das heißt, dass sowohl die Patienten wie auch die behandelnden Ärzte hier in der Studie wussten, mit welche Behandlung der Patient bekommen hat. Das ist in der Regel nicht ideal, weil das zu bestimmten Verzerrungen führen kann, sowohl in der Behandlung wie auch in der Beobachtung der Endpunkte. Und üblicherweise würden wir eine Verblindung herstellen wollen, sowohl der Patienten wie auch der behandelnden Ärzte. Und das nennen wir dann doppelt blind. Das ist nicht immer möglich, wenn Sie zum Beispiel an chirurgische Studien denken, ja, dann werden Sie den Chirurgen nicht verblinden können. Ja, aber manchmal durchaus den Patienten. Zumindest der Punkt, der wichtig ist, ist, dass je höher der Verblindungsgrad, desto weniger risikoanfällig für mögliche Verzerrungen, gewollt oder ungewollt, würden wir die Studie halten. Also eine offene Studie ist in ihrem Evidenzgrad, in ihrer Überzeugungskraft immer deutlich niedriger als zum Beispiel doppelblinde Studien. Die eingeführten Kriterien wie Randomisierung und Verblindung sind eben halt kritische Aspekte bei der Beurteilung der Qualität von klinischen Studien. Und wir benutzen viele Instrumente, die dann immer in ihrer Art etwas verschieden sind, Instrumente zur Qualitätsbeurteilung. Aber Dinge wie Randomisierung und Verblindung sind ganz zentrale Aspekte. Nun ist nicht alles schlecht. Ich habe ja auch schon gesagt, es ist gar keine Kritik an den französischen Kollegen. Die haben ja eigentlich im Titel auch gesagt, wie das Studiendesign gewählt war und wie es einzuordnen ist. Das Problem liegt vielmehr in der Interpretation. Was aber jetzt passiert, und das ist auch vernünftig, ist, dass diese Ergebnisse überprüft werden, und zwar in randomisierten, kontrollierten Studien. Und wer sich da informieren möchte, was zum Beispiel im Moment läuft im Hinblick auf Chloroquin, aber auch vielleicht andere Therapien, kann dies tun, indem man in einem Register für klinische Studien nachschaut, wie zum Beispiel diesem clinicaltrials.gov. Aber es gibt auch nationale Register, zum Beispiel das Deutsche Register klinischer Studien. Und wenn man da mal nachguckt, dann kann man schnell sehen, dass derzeit 53 Interventionsstudien zu Chloroquin und Covid-19 laufen. Wir haben ja gesehen, dass in vielen Lebensbereichen wir natürlich jetzt uns einstellen müssen auf die neue Situation, wie zum Beispiel das Arbeiten im Homeoffice etc. So machen wir uns auch vertraut mit neuen Technologien, und manche neue Technologie wird jetzt vielleicht schneller Einzug erhalten, als es ohne diese Pandemie passiert wäre. Und so ist das bei den Designs für klinische Studien auch. Es gibt schon länger Ideen, wie man die klinische Forschung, klinische Studien innovativ, effizient gestalten kann. Diese Formen haben sich aber noch nicht in der Breite durchgesetzt, jedenfalls nicht in dem Maß, wie das denkbar wäre. Dazu gehören sogenannte Plattform-Trials, wo man eben halt alternative Strategien direkt kompetitiv gegeneinander ausprobiert und zum Teil auch in Biomarker stratifizierten Untergruppen. Ja, und das ist eine Idee, die schon länger da ist, sich aber in der Breite noch nicht so durchsetzen konnte. Und das ist eben halt positiv, dass jetzt in dieser Pandemiesituation, wie eingangs dargestellt, wo wir Dinge extrem effizient gestalten müssen, dass wir da in einer Situation sind, wo solche Technologien jetzt auch eingesetzt werden. Und zum Beispiel die WHO hat mit ihrem Solidarity Trial so eine Technik aufgegriffen. Was mir wichtig ist und was ich mir wünschen würde, dass Sie das mitnehmen, ist, dass wir auf jeden Fall aufpassen müssen, dass etablierte Qualitätsstandards aufrechterhalten bleiben. Das gilt sowohl für die klinischen Studien und ich habe hier aus einem aktuellen Editorial aus JAMA einige Punkte herausgeschrieben und wenn Sie die Liste durchgucken, dann werden Sie sehen, dass sich das mit vielen Dingen deckt, die wir gerade besprochen haben, aber das bezieht sich auch auf den Publikationsprozess. Und auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat hierzu gerade vor gut einer Woche oder knapp zwei Wochen ein Statement herausgegeben, in dem eben die Bedeutung von wissenschaftlichen Qualitätsstandards bei Publikationen nochmal gewürdigt und unterstrichen wird. Diese Stellungnahme ist öffentlich zugänglich und wenn Sie dort nachgucken, sehen Sie, dass dort auch eine Passage drin ist, eben halt gerade, in der es auch um die Laienöffentlichkeit geht, um Journalisten, die eben halt klinische Forschungsergebnisse oder Forschungsergebnisse im Allgemeinen aufnehmen und dann weitertragen, was ja an sich ein positiver Prozess ist, aber dass man das nur sinnvoll machen kann, wenn man eben halt die Spreu vom Weizen trennen kann. Vielleicht zum Schluss eine, wenn Sie so wollen, persönliche Bemerkung, die mir die klinischen Kollegen hier auch mitgegeben haben, dass wir natürlich trotz alledem, trotz der Pandemiesituation nicht vergessen, dass schnelles Handeln bei Schlaganfall, Herzinfarkt und ähnlich kritischen Situationen nach wie vor extrem wichtig ist. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass die UMG, obwohl sie sich umgestellt hat auf die Pandemiesituation, Versorgung von Covid-19-Patienten, nach wie vor Hochleistungsmedizin auch im Bereich der Non-Covid-Erkrankungen leistet und für sie da ist. Und mit der, wenn Sie so wollen, positiven Nachricht möchte ich dann den Vortragsteil auch schließen. Herzlichen Dank.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, nach diesem sehr informativen Vortrag, für den ich Ihnen herzlich danke, Professor Friede, uns auch Fragen nochmal zukommen zu lassen. Sicherlich hat der ein oder andere eben beim Zuhören gedacht, da möchte ich nochmal etwas genauer einhaken. Und das können Sie jetzt tun, indem Sie uns über Fragen und Antworten einfach direkt schreiben. Eine erste Frage hat mich hier eben schon erreicht. Und da geht es darum, weil Sie ja in dem Vortrag auch erwähnten, dass viele Studien jetzt im Augenblick in einem sehr komprimierten Zeitfenster erstellt werden, dass jemand sich gefragt hat, ob denn jetzt eigentlich die Sicherheit der Teilnehmerinnen an den klinischen Studien überhaupt noch gewährleistet ist oder ob dieser starke Druck, der jetzt von allen Seiten halt natürlich auf der Wissenschaft auch und auf der Erforschung der Pandemie lastet, ob der dazu beiträgt, dass letztlich solche klinischen Forschungen die normalerweise üblichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards einfach ein bisschen runterfahren müssen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also dem Schutz der Patienten in klinischen Studien kommt immer eine ganz besondere Bedeutung zu. In der Regel wird das so sichergestellt, dass man eine unabhängige Expertengruppe hat, die die Studie monitoriert, also den Verlauf verfolgt, im Sinne der Sicherheit der Patienten in der Studie. Das ist in der Regel, sag mal, eine Gruppe von drei Personen, zwei Klinikern, ein Statistiker. Und in der Regel ist es so, dass man sich, sage ich mal, mindestens einmal im Jahr, in der Regel zweimal, manchmal auch häufiger, zum Beispiel alle 3 Monate zusammensetzt. Früher war das wirklich Zusammensetzen im Sinne von Präsenztreffen, aber natürlich in den letzten Jahren ist man da immer mehr zu auch digitalen Lösungen übergegangen, aber dass man sich austauscht, sich bespricht und die Daten im Sinne der Sicherheit überprüft. Jetzt haben Sie ja zu Recht, Frau Lange, schon darauf hingewiesen, dass die Prozesse doch deutlich schneller laufen. Und natürlich bei diesen Covid-19-Studien, die ja zum Teil nur wenige Monate laufen, aber trotzdem auch in Populationen durchgeführt werden, die sehr vulnerabel sind, ist ein engmaschiges Monitorieren im Sinne der Sicherheit extrem wichtig. Und das ist sehr herausfordernd, weil das zum Beispiel zum Teil dazu führt, dass man wöchentlich die Daten, die Sicherheitsdaten überprüfen muss. Das sind natürlich also große Herausforderungen, sowohl ans Datenmanagement, an die Auswertungen, die zeitnah gemacht werden müssen und dann eben halt auch, was die Verfügbarkeit der Kollegen angeht, die eben halt in diesem Gremium dann auch jeweils tätig sind, weil die ja dann praktisch jede Woche irgendwie einen Abend oder einen Nachmittag dafür opfern müssen, wenn man so will, und dafür zur Verfügung stehen müssen. Aber das ist ein Punkt, auf den natürlich sowohl die Aufsichtsbehörden, die wir genannt haben, wie auch die Ethikkommission der beteiligten Institutionen großes Augenmerk legen. Und ich würde sagen, für die Studien, die ich überblicke, habe ich diesbezüglich keine Bedenken.
Dann stelle ich Ihnen noch mal gleich eine zweite Frage, die eigentlich, finde ich, sehr gut in diesem Zusammenhang auch noch mal passt. Und zwar fragt ein Zuhörer, ob die European Medicine Agency, also die EMA, denn wohl die Zulassung nach diesen erfolgten Studien dann halt auch beschleunigen kann. Und wenn ja, wie stark so eine Beschleunigung halt tatsächlich auch vorangetrieben werden kann, wie lange es halt dann auch doch noch dauern würde.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Wenn Sie sich erinnern an die Folien zur Zulassung des Impfstoffes, wo das mal in der New York Times mal so exemplarisch aufgeführt wurde und wie sich die Prozesse verschieben. Ich bin dort auf der Folie nicht drauf eingegangen, aber es ist in der Tat so, dass auch Teile des Zulassungsprozesses schon gestartet werden müssten, ja, also die Regulatoren viel deutlich früher einbezogen werden müssen, bevor überhaupt die Daten der konfirmatorischen Studien vorliegen. Ja. Also auch der Prozess muss sozusagen parallel in enger Abstimmung mit den Zulassungsbehörden stattfinden, wenn man dort die üblichen Zeiten ansetzen würde, dann ist das richtig. Da würde man deutlich, das würde die ganze Angelegenheit natürlich deutlich verzögern. Ja. Aber es ist auch so, dass die Behörden durch entsprechende Stellungnahmen, wie diese Prozesse zu verändern sind, in dem Sinne, dass man zwar schneller wird, aber eben halt auch gewisse Qualitätsstandards nach wie vor einhält, den Genüge tut, anzupassen sind. Das sind Prozesse, die derzeit auch passieren.
Ja. Verschiedene Fragen, die uns hier erreichen, zielen auch noch mal ganz besonders auf die Heinsberg-Studie. Das ist natürlich eine Studie, die in den Medien einfach auch sehr präsent war und auch teilweise kontrovers halt diskutiert wurde. Und Sie wurden noch um Ihre Einschätzung gefragt, ob Sie zu der Studie und zu der Qualität der Studie vielleicht auch etwas sagen könnten.
Ja, also die Studie ist viel diskutiert worden. Das ist natürlich eine andere Art von Studien. Das ist eine, was wir eine epidemiologische Studie nennen würden. Also jetzt nicht direkt in den Fokus meines Vortrages fällt, sondern eher in den Fokus nachfolgender Vorträge, die sich mit der Modellierung der Epidemien beschäftigen werden. Also insofern ist das auch eine Frage, die man vielleicht im Laufe der Ringvorlesung nochmal wieder aufgreifen kann. Und es kann gut sein, dass nachfolgende Vortragende da besser qualifiziert sind, darauf einzugehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich die Studie wahrgenommen habe oder das erste Mal von der Studie gehört habe, war, als der Landrat eben halt von Heinsberg die Studie angekündigt hat. Und ich war damals, hatte da zwei Reaktionen. Das eine fand ich, war positiv überrascht, dass ein Politiker im Amt eines Landrates diese Weitsicht auch hat, diese Situation zu erkennen, dass es hier Potenzial gibt und dass es sinnvoll ist, diese Entwicklung auch wissenschaftlich zu begleiten. Das war die eine Reaktion. Die andere war allerdings auch, dass ich gedacht habe, das wird vermutlich nicht Rocket Science werden. Ja, also, dass man nicht erwarten kann, dass so eine Studie, die dann von jetzt auf gleich aus dem Boden gestampft wird, alle Fragen bezüglich der Pandemie beantworten wird. Und insofern, glaube ich, bin ich jetzt auch nicht enttäuscht, wie das vielleicht der ein oder andere ist, der sich hier an kontroverser Diskussion beteiligt hat, sondern ich denke, das ist eine vernünftige Beschreibung, wie man der Vorgänge und Zustände in dem bestimmten Landkreis, und ich denke, das hat, wie ich gesagt habe, von einer bestimmten auch Weitsicht der Verantwortlichen gezeugt, dass sie sowas initiiert haben. Aber das ersetzt natürlich jetzt nicht andere Studien, die sich auch epidemiologischer Natur, die sich mit der Prävalenz zum Beispiel, ja, der Durchseuchung in der Gesellschaft beschäftigen und die Ausbreitungsprozesse auch im Verlauf weiter monitorieren, weil das eben halt etwas ist, was für den spezifisch ist für den Landkreis Heinsberg oder insbesondere ja das eine Dorf, wenn man so will, Gangelt, ja, ist ja nicht mal der gesamte Landkreis. Und insofern muss man dann wirklich die Kirche im Dorf lassen und es so interpretieren. Und ja, Punkt.
Ja, es ist wahrscheinlich einfach auch der, man sieht natürlich an der Kritik auch den enormen Erwartungsdruck, der im Augenblick jetzt auf all diesen Studien liegt. Und halt, also so wie Sie gesagt haben, eine Studie alleine kann die vielen Fragen natürlich, ist klar, einfach nie beantworten. Und von daher setzt sich das Bild vielleicht aus den vielen verschiedenen Eindrücken später dann kompletter zusammen. Es gibt noch eine Frage, die geht in eine etwas andere Richtung, finde ich aber auch tatsächlich eine sehr wichtige Frage. Und zwar, wir alle hören ja immer wieder jetzt im Fernsehen, dass es doch sehr viele verschiedene Impfstoffe oder also Untersuchungen und Studien zu verschiedenen Impfstoffen gibt und dass auch aktuell verschiedene Impfstoffe getestet, vorangetrieben werden. Und die Frage ist halt, ob man damit rechnen kann, dass es dann später auch mehrere Impfstoffe nebeneinander gibt oder ob das eher so im Sinne von der dann quasi der erste, der ausgewählt wurde, ist, dass der auch derjenige ist, der sich dann durchsetzen wird und der Favorit ist sozusagen.
Ja, also ich bin kein Impfstoffexperte, insofern kann ich nicht allzu spezifisch darauf antworten, aber wir kennen das ja auch aus den Bereichen der Therapien. Vielleicht, wenn ich da mal etwas mehr fokussiere auf den Bereich, da wird man sich ja natürlich sehr gut vorstellen können und das wäre ja sogar auch gewünscht, dass man verschiedene Behandlungsoptionen hat, weil man dann auch gucken könnte, ob vielleicht bestimmte Optionen für bestimmte Patientengruppen besser funktionieren als für andere. Und ich denke, bei den Impfstoffen wird das ähnlich sein. Dieser, sag mal, gewisse Wettkampf, der ja auch im Moment stattfindet, einmal vielleicht aus akademischem Ehrgeiz, aber auch aus kommerziellen Interessen und so weiter, der hat irgendwo natürlich auch was Positives in dem Sinne, dass er gewisse Kreativität auch entfaltet und dass verschiedene Entwicklungsoptionen ja hier auch betrachtet werden. Das ist, glaube ich, auch letzte Woche in dem Vortrag ja schon deutlich geworden. Und insofern denke ich, würde ich mal drauf, sag mal, wir wären ja alle froh, wenn wir einen Impfstoff und mal wenigstens eine Therapie hätten, von der wir wüssten, dass sie sicher und wirksam ist. Wenn uns es gelingt, in kurzer Zeit mehr als einen Impfstoff und mehr als einen Wirkstoff, eine Therapie zu entwickeln, umso besser.
Ja, dann würde ich sagen, vielleicht jetzt noch zwei Fragen und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Ringvorlesung. Und die erste Frage ist nochmal eine Frage, bei der es auch um Medikamente geht. Und zwar sagte ein Zuhörer, dass die Sorge besteht oder fragte halt, ob man die Sorge haben muss, dass diese massive Forschung, die jetzt im Bereich der Medikamente gegen Corona betrieben wird, dass die vielleicht zu Engpässen in anderen Forschungsgebieten führt und eventuell für andere Patienten dann wirklich auch sehr negative Folgen haben könnte.
Ich wünschte, dass ich sagen könnte, ich mache mir darum keine Sorgen, aber die Bedenken verstehe ich. Und das ist natürlich immer die Frage, wenn es eine Ankündigung gibt, wie es werden 150 Millionen Euro für die Forschung in den deutschen Unikliniken bereitgestellt, vom BMBF über die Charité verteilt, ist natürlich immer die Frage, woher kommen diese 150 Millionen und werden die nicht irgendwo anders weggenommen? Vieles natürlich auch, was gerade hier in Niedersachsen passiert, hängt auch immer davon ab, wie es gerade VW geht. Ja, das hat natürlich auch Einfluss auf die Förderung von Forschung. Und insofern zum Teil viel unmittelbarer, als man das so vielleicht allgemein denkt. Und insofern, glaube ich, sind natürlich die Auswirkungen dieser Pandemie noch nicht so richtig abzusehen. Und die Befürchtung würde ich teilen, dass man damit rechnen muss, dass zu bestimmten Zeitpunkten an anderer Stelle dann eventuell auch gekürzt wird. Vermutlich mit weniger Beachtung als jetzt das Austeilen.
Gut, dann kommen wir zur letzten Frage des heutigen Abends. Und das ist die Frage, die eigentlich sehr schön, finde ich, an den Eingang Ihres Vortrags nochmal anknüpft. Da hatten Sie ja gesagt, wir werden ständig halt mit wissenschaftlichen Themen im Augenblick auf allen Kanälen umfangreich versorgt, jedenfalls alle, die es wissen möchten. Und ein Zuhörer fragt, ob denn wohl Ihrer Einschätzung nach durch Corona das Bild der Wissenschaft sich in der Gesellschaft verändert.
Ja, also ich denke, es hat sich vermutlich schon geändert, weil wir so präsent noch nie waren, beziehungsweise bestimmte Gruppen. Ja. Und ob das nachhaltig zum Positiven ist, das wird sich dann herausstellen. Und ich glaube, ich habe ja versucht, durch meinen Beitrag heute etwas Hilfestellung zu geben in der Interpretation von Ergebnissen. Und das wird ganz wichtig sein, ja, weil die Studien, weder die Chloroquin-Studie der Franzosen noch die Heinsberg-Studie der Kollegen in Bonn und so weiter, sind irgendwie handwerklich, denke ich, schlecht gemacht oder so. Die sind vernünftig gemacht. Die müssen halt auch vernünftig interpretiert werden und man muss dabei die Kirche im Dorf lassen. Und das ist halt das, wo wir zum Teil einfach weggaloppieren und wo die Gefahr liegt. Ja. Und ich hoffe eben halt, dass ich ein bisschen beitragen konnte, das einzuordnen. Und ich denke, das ist auch wichtig, damit die Wissenschaft nachhaltig eben halt einen, ja, gewinnt aus dieser Situation in dem Sinne, dass es ein gewisses Vertrauen auch in der Bevölkerung zu uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt.
Ja, und damit sind wir auch für heute am Ende unserer heutigen Ringvorlesung angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen nochmal, Herr Professor Friede, für das Gespräch und auch für den sehr informativen und guten Vortrag. Und ich bedanke mich bei Ihnen, allen für das Zuhören und für Ihr Interesse. Schön, dass Sie dabei waren und kommen Sie gern wieder. Sie wissen ja, es ist eine interdisziplinäre Ringvorlesung und deswegen haben wir sehr, sehr unterschiedliche Themen. Und in der nächsten Woche um die gleiche Zeit wird Professor Dr. Andreas Grünschloss einen Vortrag halten zum Thema Zorn Gottes, apokalyptische Prüfung und spirituell basierte Resilienz. Das ist ein Vortrag aus der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen und es geht halt um den religiösen und esoterischen Umgang mit der Corona-Pandemie. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.